Das hat im Fußball nichts zu suchen. Ein Zitat, aktueller denn je, von heute Nachmittag, glaube ich. Max Kruse zu dem Gastauftritt von Tillich in Rasenballsport. Nein, es ist Max Kruse bezogen auf das Spiel Aldersim Sport 2, wo er heute gespielt hat, gegen Delay Sports. Wir haben schon oft drüber gesprochen, Delay Sports, diese Influencer-Klitsche. Mhm. Leider müsst ihr trotzdem tatsächlich mit Tillich vorlieb nehmen, denn ich begrüße nicht Stefan, sondern Tillich. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, das ist ganz ungewohnt. Wahrscheinlich für mich dann später auch Stefan nicht zu hören. Ich so eine Mischung aus großer Ehre, Freude und auch ein bisschen Widerborstigkeit. Aber ich freue mich sehr auf die Aufnahme, lieber Marco. Ich hoffe, ich kann ähnlich Paroli bieten, wie Stefan das immer traditionell tut.
Macht er das echt?
Ich finde den aufgefallen. Ja, sensationell, sehr gut.
Sensationell, jetzt wird hier aber wieder die Schleimspur, die ist ja schon bis nach Hessen.
Ja, das ist erst der Anfang, ne?
Das ist furchtbar. Also, wir haben jetzt schon mal eine Stunde vorgeplänkelt hinter uns, wir haben uns richtig warm gemacht. Es war fast so lang wie beim Raabkampf.
Ja.
Du hast mir 6 oder 7 verschiedene Audiodateien geschickt. Wir haben es einfach nicht hingekriegt. Ich hoffe sehr, dass diese Aufnahme wirklich was wird und dass ich deine Audiospur hochgezogen bekomme.
Ja.
Womit starten wir? Achso, ja, bleiben wir doch beim Thema. Max Kruse, hast du mitbekommen, dass es da ein bisschen Tumulte gab heute?
Ich bin ja von den Influencern so weit weg wie die SGE von der deutschen Meisterschaft. Deshalb muss mich noch mal einmal abholen. Ich habe so einen Videoausschnitt gesehen, wo er quasi bemängelt hat, dass Bundesliga-Manager heute nur noch auf den Wiederverkaufswert achten von Leuten und nicht auf die Qualität. Und Jonas Bolt, mit dem er da auf dem Podium gesessen hat, dachte, ja gut, aber wenn die einen hohen Wiederverkaufswert haben, dann
haben sie ja Qualität.
Und dann hat Max Kruse einfach gesagt, hättet ihr mich geholt, wärt ihr aufgestiegen und du hättest heute noch deinen Job. Ja, und die Halle und die Halle hat es natürlich gefeiert, ne? Typischer Kruse, sag ich mal, ja.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Nee, aber das ist ja Wahnsinn, der ist ja Content-Lieferant par excellence, das ist ja. Also das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ich habe mitbekommen, dass er sich auch über Amtsmissbrauch von Polizisten gegenüber seiner Frau beschwerte und jetzt sogar Anzeige einreichen möchte. Und wie gesagt, heute hat Aldersim Sport 2 das Topspiel gehabt gegen Delay Sports. Die sind ja jetzt, weiß nicht, sind die im dritten, im vierten Jahr, sind immer aufgestiegen natürlich.
Okay.
Jetzt müssten sie wahrscheinlich, weiß nicht, Kreisliga A spielen oder sowas. Mhm. Und da ist der Siegtreffer für Delay Sports in der 98. Minute gefallen.
Ja.
Was natürlich gegen Aldersim Sport.
Unmöglich.
Ja, kannst du es dir vorstellen, dass es eine emotionale Geschichte ist gegen die? Und ja, der Torschütze hat sich wohl nicht nehmen lassen, vor den Heimfans zu jubeln. Und dann ist natürlich alles eskaliert. Es flogen die roten Karten und das Spiel wurde abgebrochen.
Ja, okay. Gut, also wer will es ihm verübeln, ne, wenn du in der 98. den Siegtreffer machst? Aber ja, also man muss ja aufpassen, was man heute sagt. Aber aufgrund der Teams sicherlich schon naheliegend, dass da auch ein paar Emotionen mit im Spiel sind, ja.
Ja, und das Beste, Kevin Pannewitz hat sich auch gemeldet. Der ist nämlich Co-Trainer. Der ist mittlerweile Co-Trainer. Und ich glaube, ich habe auch mal letztens ein Bild gesehen hier. Du weißt, Bodyshaming sind wir ganz vorne dabei. Mhm. Ich als Ühu darf, darf das aber sagen. Ich glaube, dass Kevin Pannewitz auch ein Ühu ist. Um das mal so zu formulieren.
Ja.
So. Also er ist dick im Geschäft, sagen wir es so.
Also es war ja schon oft Gegenstand der Diskussion. Das war ja tatsächlich ein Spieler, den der Felix Magath über einen grünen Klee gelobt hat. Aber den Pannewitz hat selbst der Magath nicht hingekriegt. Ja? Also sagt vielleicht eine ganze Menge mehr über Felix Magath als über Kevin Pannewitz aus, aber hat nicht funktioniert, ja.
Ja, ist auch schon krass, wie sehr dieser Name noch irgendwie nachhallt. Weil eigentlich hat er ja auch, aber der hat doch nichts Krasses geleistet, oder?
Naja, gut, ich meine, man muss das ja immer auch ein bisschen in den Kontext stellen. Also es war ja in meiner Erinnerung eine sehr talentfreie Zeit. Also jetzt nicht so, wo diese ganzen Musialas und Wirtz so hintereinander wegkamen. Und ich glaube, der hatte schon relativ irgendwie Möglichkeiten. Aber da war er ja weit, weit weg, ne? Ich glaube, als der den Magatschen Hügel da in Wolfsburg hochgelaufen ist, da war
Ich
schon
ziehe mir
Feierabend, ne?
jetzt nochmal 1,85, das ist wirklich groß.
Ja gut.
Defensive. Ich dachte immer, das wäre ein Zehner gewesen, aber
Nee,
defensiv
nee,
ist
nee,
der.
der war
Ah,
so in
okay.
meiner Erinnerung war der so ein bisschen weiter hinten, aber jetzt kein Innenverteidiger. Ich meine, ich hätte ihn so im defensiven Mittelfeld irgendwo so
Ja,
angeordnet.
genau.
Ja,
Ja,
genau.
ja.
Ah, okay.
Ah ja, krass. Und dann Wolfsburg, tatsächlich von Rostock zu Wolfsburg.
Genau.
Er hat 37 Zweitligaspiele.
Ja. Das ist sicherlich nichts, also es ist schon beeindruckend, das ist ja schon auch Leistungssport, wie man
Ja,
jetzt,
das
ne?
meine ich ja. Der ist dafür, dass er nie Bundesliga gespielt hat, ist
Ja.
der relativ bekannt.
Ja, der war ja dann, glaube ich, bei Kampf der Reality Stars bei RTL 2. Also ich frage mich jetzt nicht, woher ich das weiß. Da hat er sogar gewonnen. Ja?
Natürlich, das ist wirklich fragwürdig, dass du das
Ja.
weißt.
Ja. Da hat er gewonnen. Ich glaube, da hat er 50 oder 100.000
RTL
Euro.
Plus Abonnent der ersten Stunde.
So ist es. Und
Super.
jetzt nach dem Raab-Comeback ja aktueller denn je, ne?
Oh, ist das traurig.
Ja.
Ich muss, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du für Stefan eingesprungen bist. Das ist natürlich wieder bezeichnend, dass ich vor der Saison gesagt habe, du, wir gehen jetzt mit dem dritten Kind in eine schwierige Phase. Ja, so, du kennst ja selbst, so zwischen 1 und 2 Jahre, das ist mit am anstrengendsten. Dann meine Jobsituation und alles.
Ja.
Ich werde nicht immer aufnehmen können. Ja, kein Problem, dann sorgen wir irgendwie für Ersatz. Und jetzt ist er, glaube ich, schon wieder weg, ja. Furchtbar.
Also ich habe mich hier wahnsinnig gefreut, als ihr mich gefragt habt, und dann habe ich das auch möglich gemacht, obwohl Kind Nummer 2, ich habe schon ganz oft gesagt, dass du so einer der mutigsten Menschen der Welt bist, dann noch das dritte hinterherzulegen,
Das
wo
ist
die ersten
korrekt.
beiden ja auch schon so aus dem, ich will jetzt nicht sagen aus dem Gröbsten raus sind, aber da kann man ja zumindest schon mal so an so einen Schlafrhythmus irgendwie wieder entfernt denken. Und dann legst du noch mal das dritte hinterher. Also Chapeau, das habe ich dir ja schon mal gesagt. Bei uns ist es, ohne jetzt zu privat zu werden, ähnlich. Schlaf ist etwas sehr Rudimentäres, mehr für meine Frau als für mich. Und als ich ihr dann gesagt habe, du, ich nehme einen Podcast auf, und dann hat sie gesagt, wann? Und dann habe ich gesagt, so Sonntagabend. Aha, ja, ganz viel Spaß wünsche ich dir, ne? Ja, genau. Also, ja, na, aber
Ja.
er macht es sehr gerne und freue mich auf eine gute Analyse, wie ich das von dir ganz reflektionsaffin auch immer gewohnt bin. Du
Eben.
ne? Du siehst beide Seiten der Medaillen, du bist nicht einseitig unterwegs,
Korrekt. Ja.
du schaust dann
Ja.
nicht durch die Vereinsbrille und so. Und da freue ich mich extrem drauf. Ja.
Genau, das ist auch die gute Nachricht für alle Rasenballspötter da draußen. Und jetzt kommt die an die Endgeräte. Ja, schöne Grüße, fast hätte ich es vergessen. Stefan ist zwar nicht da, aber der neutrale Teil, der analytische Teil, der bleibt euch erhalten, weil ich weiterhin hier bin. Von daher,
Ja.
gut, gehen wir mal rein. Ich muss auch sagen, irgendein Hörer, als wir gefragt haben, ich glaube, es war ein Jahreswechsel oder sowas, nach der besten Folge oder sowas, da hat, ich weiß nicht, wie viel Geld du oder wie viele Bots du angeleiert hast, aber da kam wirklich das Feedback, die Folge mit Tillich war die beste. Da habe ich gesagt,
Wow.
auf gar
Wie
keinen Fall, dass du
viele
das.
Leute haben das gesagt? Einer.
Ja.
Ja, das ist, also das ist, um im Bild zu bleiben, es rührt mich sehr und
Das ist deine Gelegenheit, um zu sagen, danke, Papa.
ich glaube, dass der Spotify hat über einen Familienaccount. Ja, egal wer,
Toll, ne?
freue mich sehr, dass das damals offensichtlich gut angekommen ist und ich erwarte heute gar nichts und gehe wie immer vom Besten aus, ja.
Ah, okay. Aber du weißt schon, dass heute kein Dortmund-Spiel ist, ne? Weil du gar nichts erwartest.
Ja, Ja, da können wir vielleicht gleich mal ein bisschen differenzierter drüber sprechen. Ich bin tatsächlich relativ erwartungshemmend in diese Saison, oder gehe ich auch rein,
Aha.
nach dieser Achterbahn im letzten Jahr mit einer desolaten Bundesliga-Performance und dann einem sehr, ich sag mal, erfolgreichen europäischen
Oh, echt?
Wettbewerb.
Hab den Titel gewonnen? Glückwunsch. Wusste ich gar nicht. Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja,
Krass. Mega.
es sind immer diese Fun-Fragen, die das letzte Mal einen DFB-Pokal unter Niko Kovac geholt haben. Ich kann das immer nicht so ganz nachvollziehen. By the way, was macht eigentlich Niko Kovac?
Das ist eine gute Frage. Keine
Mhm.
Ahnung. Gehe ich gleich mal auf den Grund. Bevor wir es vergessen, was trinkst du denn heute? Was hast du denn heute mitgebracht?
Ah, musste ich mich nicht lumpen lassen. Ich glaube, unsere gemeinsame Podcast-Folge hieß ja damals Stefan Riesling. Und wer wäre ich denn, wenn ich diese Erwartung enttäuschen würde? Also
Hast
selbstverständlich.
du,
Ja, klar.
machst du jetzt einfach eine Flasche Riesling weg, oder
So.
was? Bernkastel, was?
Ja, aus Bernkastel-Kues, das ist eine alte Rebe aus 22 vom Uwe Dr. Tanisch. Und ich würde sagen, das ist dem
Ja.
Anlass heute total angemessen.
Fantastisch, das ist ja
Trauen Sie
richtig.
sich.
Trauen Sie sich ruhig, legendär. Hört die Hochzeitsfolge nochmal. Was hat er? Erik hat uns, glaube ich, ja, falls ihr hier jemanden schreien hört, das ist unsere Kleinste. Du hast ja gesagt gerade, drittes Kind, Chapeau und so weiter. Und es geht jetzt los mit Backenzehen, mit Fieber und so weiter. Und das war heute wirklich auch wieder grenzwertig. Das ging richtig an die Nerven. Und jetzt noch aufnehmen mit dieser Stunde Verzögerung, morgen früh wieder nach Frankfurt eiern. Also das ist alles, ja. Nur, dass ihr euch nicht wundert. So. Weil meine Frau schreibt mir gerade, sie eskaliert total. Ich laufe Kreise mit ihr im Wohnzimmer. Also das kann unter Umständen auch auf der Tonspur landen. Sorry dafür, aber da müsst ihr jetzt durch. Im Zweifel ist es aber auch gehaltvoller als das, was Tillich sagt. So.
Absolut. So ein Backenzahnschmerz von kleinen Kindern ist immer substanzieller als das, was ich später vielleicht noch hier postuliere, ja.
Super. Niko Kovac ist vereinslos,
Ja.
also möglicher Nachfolger von Nuri Sahin.
Oh Mann.
Ich
Ja.
freue mich, das wird klasse. Wenn die erste Krise kommt, dann ist direkt der Nico, der klopft an der Tür.
Ich glaube,
So,
das, ja.
du darfst mich fragen, was ich mitgebracht habe.
Ja, mein lieber Marco, jetzt sind wir natürlich gespannt. Was hast du denn heute dem Publikum mitgebracht? Was trinkst du
Ah,
heute?
super, super, Tillich. Super, dass du fragst. Es ist ein Mönchshof Hell. Weißt du hier? Ja, schön aus der Bügelflasche und dann geht's. Ah, dampft noch so ein bisschen. Das ist
Aber mit
schön.
Umdrehung, oder?
Ja, sicher.
Gut.
Ja, gut, ist ja mittlerweile nicht mehr sicher. Du bist ja ein aufmerksamer Hörer anscheinend.
So ist es, ja.
4,9%. Gönne ich mir jetzt nochmal vorm Schlafen gehen. Schon gut. Und du schenkst dir nach gerade, oder ist das?
Ja, ich sag mal, du kennst ja die ersten Schlucke sind ja immer tief. Na? Riesling generell muss ich auch immer sehr kalt trinken.
Trinkst du eigentlich mehr Wein als Bier?
Mittlerweile würde ich sagen, kannst du die Gelegenheiten, an denen du die Wahl hast, ja an einer Hand abzählen. Und dann würde ich tatsächlich sagen, ja.
Wie die Gelegenheiten an einer Hand abzählen. Also jeden Abend, wenn du nach Hause kommst, hast du die Wahl zwischen Wein und Bier oder nicht?
Und meine Frau trinkt dann alkoholfreies Mineralwasser oder was trinkt die? Ich meine, ich bin ja Gesellschaftstrinker, ne? Auch wenn hier ein anderer Eindruck entstehen sollte. Also ich trinke verhältnismäßig wenig allein tatsächlich. Ja? Also
Ah ja.
unser Jüngster ist ja noch
Das
9
geht mir aber
Monate,
tatsächlich
der
auch so. Ich hab einen
ja.
anderen Ruf, da will ich nicht lügen. Aber ich alleine einfach ein Bierchen abends oder sowas mache ich so gut wie nie. Also,
Nee, 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 nee.
Wenn dann irgendwie zum Fußball, wenn ich da nach dem Training vielleicht mal und ja, ist schon besser in Gesellschaft. Mhm.
Fühl dich gut. Bin ich bei dir. So. Guck mal, so viele Gemeinsamkeiten um.
Ja, fantastisch. Das ist ja Wahnsinn. Ich werde noch zum Fan.
Müssen wir erstmal schauen, wie ich damit umgehe, ja.
So, wie wollen wir denn starten? Lass doch. Stefan würde wieder sagen, lass direkt mit dem Freitag starten. Die Borussia zu Hause im Signal-Iduna-Park. Mensch, was war da wieder für ein Fest? So, und dann Bühne frei. Du bist ja Stefans Ersatz. Jetzt darfst du wieder 10 Minuten über die Borussen, über das sensationelle Spiel. Fantastisch, wie Adeyemi drauf ist. Und das ist ein Hochgenuss, dazu zu sehen. So. Ja.
Also, also wenn wir beim BVB bleiben wollen, Freitag gegen den Tabellenführer vor diesem Spieltag. Die Erwartungshaltung generell ist ja, aber die Erwartungshaltung generell ist ja schon ein bisschen verkopft. Also man glaubt ja tatsächlich, dass es gegen Heidenheim zu Hause an einem Freitagabend in die Hose gehen könnte, was es ja letztes Jahr auch gegangen ist nach einer 2-0-Führung. Und ich drehe jetzt mal eine kleine Schleife. Also du hast es ja angesprochen, Nuri Sahin, Erwartungshaltung. Ich habe gar keine Erwartungshaltung. Doch, also eine habe ich, dass man, egal in welchem Spiel man ist, so ein bisschen eine Idee von Fußball sieht und dass man auch gemessen an dem Potenzial des Teams auch vielleicht die ein oder andere Idee mehr hat. So, und ich glaube, das Scheitern vom Terzic trotz Champions-League-Finale ist ja nicht, weil er eine unheimlich schlechte Bundesliga-Saison gespielt hat und weil er dann in Europa alles weggespielt hat und dann nicht Champions-League-Sieger geworden ist. Ich glaube, das Problem ist einfach gewesen, dass du verhältnismäßig wenig gesehen hast, was dieser Trainer spielen wollte, will. Ne? Und es gibt ja, und ich bin ja weit weg davon, es gibt ja diese ganzen Taktik, Seiten 4-3-3 oder wie die alle heißen. Und dann schreiben ja Leute so Essays, diese Hängende oder diese Holding Six und so. Ich meine, da war ich noch nie, da habe ich auch nicht so viel Ahnung von. Aber in den ersten 3 Spielen und jetzt auch am Freitag hast du, glaube ich, gesehen, dass die schon so eine Idee vom Trainer so langsam ein Gespür dafür entwickeln. Heidenheim ist Heidenheim, hat eine sensationelle erste Saison gespielt. Dann haben sie jetzt aber mit dem Beste und mit dem kleinen Dienst ja auch die besten Spieler abgegeben. Haben dann mit dem Wanner von Bayern, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung geschafft. Aber der Spielverlauf, wenn du dir das nochmal so, ich weiß nicht, hast du es gesehen oder hast du nur das Ergebnis gesehen?
Ich habe mir gedacht, das ist ja jetzt für mich ein absoluter Luxus, mit dir aufzunehmen. Das ist ja so eine der wenigen Situationen, in denen Stevo nicht da ist, in denen ich wirklich dann auch auf der anderen Seite Fußballkompetenz habe. Deswegen habe ich jetzt lieben, wenn er das hat. Direkt Stefan. In die Tasten hauen und sagen, was du Asi.
Stefan, ich stehe dir bei. Also, ich glaube, die sind richtig gut rausgekommen. Der Adeyemi hat ja unter der Woche, glaube ich, 3 Dinger bei der U21 geschossen, hat ja dann...
Gut, gegen wen? Gegen Estland oder sowas?
Ja, okay. Also. Aber anyhow, das ist ja dann nicht so kriegsentscheidend. Er hat ja dann nach dem Spiel in einer bemerkenswerter an Neubertsche Verhältnisse Selbstreflexion drankommenden Äußerung oder O-Ton gesagt, ich bin ein Spieler, der extrem übers Selbstbewusstsein kommt und ich muss einfach versuchen, das öfter abzurufen oder auch kontinuierlicher. Und ich glaube, selbst wenn es jetzt Island war, ich glaube, für so einen Spieler wie ihn ist es wichtig und dann hat er, glaube ich, auch, also hat er ganz schöne, gute Tore gemacht. Und man sieht einfach, dass die sind da rausgekommen, die haben mit Dampf gespielt. Zweite Halbzeit war dann wieder so ein Rückfall, würde ich mal sagen. Also wenn du 2-1 oder wenn du 3-1 in Führung gehst gegen Heidenheim und nach dem Anschlusstreffer fängst du dann wieder irgendwie an zu schwimmen und Emre Can muss sich dann...
Ja, aber nee, das... Ja. Nein. Das ist aber Fußball. Das kannst du nicht erklären. Das ist Fußball. Du bist eine Mannschaft, also du bist eine führende Mannschaft, liegst 3-1 vorne und dann ist 3-2 und du denkst dir, oh scheiße, kriegen wir das jetzt noch hin oder nicht? Das ist... nicht so zu erklären, außer aber mit Fußball. Ich glaube, da kann
Nein. Aber worauf ein Trainer zahlt das auch ein?
Schwer was machen.
Aber worauf zahlt das ein? Ich meine, du hast ein Freitagabendspiel, du führst mit 2 Toren. Du hast das Spiel komplett in der Hand, du müsstest eigentlich 4-1 führen, ja. Und dann kriegst du aus dem Nichts einen Elfmeter, den du pfeifen kannst. Über Schiedsrichter sprechen wir ja nicht mehr groß, weil das sowieso immer eine extrem ermüdende Diskussion ist. Aber sagen wir mal, den Elfmeter kannst du pfeifen. Oder kannst du ihn vielleicht auch nicht pfeifen, aber du führst dann nur noch 3-2. Ich glaube einfach, so eine Idee oder eine DNA zu haben und sagen, ja gut, okay, und? Jetzt machen wir das 4. Tor. Und dann kriegst du nicht mehr so viel auf die Reihe. Aber so ein Jahr oder 2 Jahre Edin Terzic-Fußball, den kriegst du auch nicht von heute auf morgen raus. Die Mannschaft von der Qualität muss um Platz 1 bis 3 immer mitspielen. Vom Gehaltsniveau, Budget, das ist ja ein beliebtes sowieso. Spiel deinerseits. Sowieso, genau. Ich finde aber, was du am Freitag extrem gesehen hast, er hat ja mit Guirassy von Anfang an gespielt, was ich auch extrem mutig fand. Und du siehst einfach, dass es ein Spieler oder ein Stürmer ist, der von der Spielintelligenz ein ganzes Stück weiter ist als ein Füllkrug. Also der hat Bälle genommen, die durchgelassen, geht in Räume, wo er Gegenspieler bindet. Es ist einfach nochmal eine Klasse höher als Füllkrug. Und ich glaube, jetzt wird man es ja gegen Brügge sehen, gegen Stuttgart, da wird sich das jetzt einspielen. Das sind die ersten Hürden, sag ich mal. Gut, Bremen war auch schon eine Hürde. Und da wird man dann sehen, wie es läuft. Aber an und für sich so von der Idee, wie es läuft, bin ich sehr zufrieden. Und trotzdem sollte man auch nicht vergessen, wo man jetzt herkommt. Gegen Heidenheim zu Hause, Freitagabend im Westfalenstadion, ist es ein absoluter Pflichtsieg. Ne?
Punkt. Ja, würde ich so unterschreiben. Gut.
Ja.
Hast du sehr gut gemacht, die Analyse als Stefan-Ersatz. Ich habe dich einfach mal jetzt ausreden lassen und mir einfach parallel Notizen gemacht. Denn da würde ich ein bisschen tiefer eingehen wollen. Also, ein erstes Mal die Idee, du hast gesagt, man erkennt so ein bisschen mehr die Idee von Nuri Sahin, Fußball, den er spielen lassen will, und der Unterschied zu Terzic. Kannst du das irgendwie, weil ich habe die Dortmund-Spiele bisher nicht gesehen, und jetzt zu deiner Frage zu kommen, ob ich das Spiel gesehen habe, ich habe es heute Mittag angefangen, die Zusammenfassung zu sehen, aber ich glaube, ich habe nur 6 von 9 Minuten gesehen. Ich habe die große Chance von Guirassy gesehen, als er da echt richtig gut noch eine Ecke rausgeholt hat, als er allein vorm Tor stand. Das macht nicht jeder so. Und deswegen erstmal nochmal zurück zur Frage, Idee von Sahin, Sahin-Fußball versus Terzic-Fußball. Erklär doch mal, was siehst du da?
Naja, also zum einen muss man ja ein paar personelle Änderungen erstmal vorab stellen. Also der Kader hat sich ja insofern erstmal geändert oder verändert, dass man gesagt hat, wir brauchen einen spielstarken Sechser, eine spielstarke Zentrale mit dem Groß. Kann man.
Danke, hätte ich gerne in Frankfurt gesehen, aber danke,
ja. Absolut. Da muss man ja schon mal sagen, in der Analyse der letzten Saison hat man das, glaube ich, gut rausgestellt. Der liefert auch wirklich ab, ohne dass er jetzt sofort wahnsinnig viele Scorer sammelt, aber er verleiht dem Spiel eine Struktur, eine Idee, eine Sicherheit, die der Trainer so haben will. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich meine, Sahin würde ich fast so in seiner aktiven Zeit, fast so in der Meistersaison unter Klopp, war er ja fast genau das, was ein Groß jetzt eigentlich spielt. Also hat das Spiel schnell, langsam gemacht, mit guten Standards, auch eine hohe Spielintelligenz. Wenn man jetzt mal den Counterpart sich anschaut, im letzten Jahr mit Emre Can, der ja am Freitag nicht in der ersten Elf stand, dann ist es, glaube ich, etwas, was der Trainer extrem gefordert hat. Also ich glaube, er hat da einfach eine Idee gehabt, oder die hat er auch, wie er das strukturiert. Weil ich sag mal, nominell kannst du natürlich sagen, wir hatten ja diese Diskussion in unserem, in unserer Gruppe, in unserer WhatsApp-Gruppe auch und sagen, ja, okay, aber braucht ihr denn noch einen Sechser oder ihr habt doch einen Felix Metscher, ihr habt doch einen Emre Can, ihr habt doch einen Brand, der ein bisschen weiter vorne spielen kann. Ja, haben wir, aber aus den vorher genannten Gründen ist weder Can noch ein Sabitzer jetzt genau der Spieler, glaube ich, den du dann für diese Idee brauchst. Zweiter Punkt ist, er ist extrem variabel, wie ich finde. Er hat ja in den ersten Spielen, also wir spielen ja, haben ja sogar eine Dreierkette hinten gespielt mit Süle, Schlotterbeck und Anton. Da fällt auf, dass er weniger statisch aufstellt wie ein Terzic, als dass er vielleicht wirklich überlegt, was kann ich in dem jeweiligen Spiel gegen den jeweiligen Gegner vielleicht, was brauche ich oder was kann ich verlangen? So, und dann ist natürlich auch der Transfer eines tatsächlichen Mittelstürmers, also ich bin weit, weit weg davon, Füllkrug zu bashen. Im Gegenteil, ich fand, er hat mit seiner Art dem Team sehr gut getan. Und jetzt kommt das große Aber. Wenn du in einem Team wie dem BVB spielst und du machst dann irgendwie roundabout 12 Tore, er war ja die Saison vorher, glaube ich, bei Werder irgendwie mit 13 oder 14 Toren Torschützenkönig und die hat er sich dann noch mit Nkunku, der dann zu Chelsea ging, geteilt, dann muss man mal fairerweise sagen, das ist nicht die Quote für einen Mittelstürmer, die du brauchst, um wirklich ganz vorne oder ganz oben zu landen. Und ein Füllkrug war, das sage ich jetzt auch nochmal ganz neutral, das war der klare Wunschtransfer von Edin Terzic. Genau wie er damals auf die Krebserkrankung von Haller klipp und klar gesagt hat, ich will Modeste haben. So, und man kann dann immer sagen, was ist machbar, was ist nicht machbar, aber wenn der Verein dir als Trainer dann diese Wünsche erfüllt und du siehst es in deinem Spiel nicht, dann finde ich es schwierig. Ein Guirassy für 18 Millionen mit den Verbindungen zu Missintat ist ein No-Brainer, aber ich war einfach, sagen wir mal vorsichtig formuliert, ganz angetan davon, dass in einem Spiel, wo er kein einziges Tor macht, immer den vorletzten Pass dann aber spielt, aber trotzdem siehst du sofort, der wird diesem Team extrem helfen. Und das ist, glaube ich, etwas bei Nuri Sahin, würde ich auch gar nicht so auf den Fakt schieben, dass er selber ein sehr, sehr guter Fußballer war mit entsprechenden Erfolgen. Aber ich finde, das siehst du. Und deshalb bin ich verhältnismäßig optimistisch. Und ich glaube auch, um da den Punkt zu setzen, in Dortmund erwartet man gar nicht die Meisterschaft oder den Champions-League-Sieg. Diese Frustration an Terzic generell hat sich daran aufgehangen, dass man nicht gesehen hat, was er möchte, was er will. Und ich glaube, das kann man, und die Geduld hat man mit Sahin natürlich als verdienten Spieler. Die hätte man aber auch mit dem Terzic gehabt und der Terzic hat es für meine Begriffe nicht hingekriegt. Und das sind alles so Themen, die ich beim Sahin jetzt nach 4 Spielen, 3 in der Bundesliga, 1 im Pokal, doch deutlich schärfer schon ausgebildet sehe.
Oh. Da war jetzt wieder viel drin. Das, also um es ein bisschen runterzubrechen, also von Riesling-Niveau auf Bier.
Der stellt besser auf, ne?
Gefühlt.
Ja, die besseren
gefühlt,
Spieler.
Gefühlt, ja. Erstmal Kaderumbruch, andere Prioritäten, richtigere Prioritäten gesetzt. Ja, also mit der Neuen, mit Guirassy, mit Groß als spielerischen Sechser. Dann die Flexibilität im Spielsystem, dass er da jetzt Dreierkette hat spielen lassen. Man hat sich ja auch schon gewundert, wenn Süle ja so zurückkommt, wie er zurückgekommen ist und dann noch ein Anton da ist und ein Schlotterbeck, wie spielt man dann überhaupt? Alle drei spielen zu lassen, haben wahrscheinlich die wenigsten gesehen vorher. Also das sind so die Kernpunkte. Gut, okay, dann ja, ich bin da gespannt. Ich bin gespannt. Ich normalerweise, also mein Gefühl ist, es ist auch irgendwie wahrscheinlich, dass es ein bisschen Es ist gut gestartet. Es könnte dann in ruhigere Fahrwasser kommen. Schein hat noch den Bonus des alten verdienten Dortmunder Daseins. Ich bin aber auch irgendwo schwenkt immer noch so, ja, und dann kommt wieder so eine klassische Dortmund-Krise und dann ist eh alles wieder scheiße und dann weißt du eh nicht, was passiert. Aber gut. Nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte: Warum ist es mutig, Guirassy spielen zu lassen? Finde ich überhaupt nicht. Das ist der einzige Stürmer, den du hast. Was ist denn das für eine Aussage? Also wirklich, Guirassy von Anfang an zu bringen, mutig. Ja, mutig. Du holst den besten Torschützen von Stuttgart, du verkaufst Füllkrug, jetzt ist er wieder fit nach der Länderspielpause und er spielt natürlich. Wie oder wo ist das mutig? Erklär mir das.
Das ist ja jetzt, ohne unsere Freunde von der Bild-Zeitung da in die Bredouille zu bringen, das ist ja fast schon Springer-Niveau. Also ich fand es insofern mutig, weil ja die Rückkehr von Guirassy deutlich später eigentlich prognostiziert war. Und er hat dann, glaube ich, ganz gute Fortschritte gemacht. Sagt auch viel über den Spieler an sich aus. Der hat sich ja in der U23 fit gehalten, auch während der Länderspielpause oder vorher schon. Und er muss da einen wahnsinnsprofessionellen Eindruck. Jetzt kannst du sagen, ja, aber das erwarte ich doch bei 9 Millionen. Ja, aber sorry. Nein.
Ja, ja,
also
doch.
Niklas Bentner bei Wolfsburg. Wie heißt die denn alles?
Ja,
Niklas, der Lord.
Du,
der Lord.
Oh.
Ja, der Lord. Aber schau mal, es ist doch
der
so.
Lord. Der Lord hat bei Arsenal London gespielt und kam dann bei Wolfsburg und ist dann ins Nirvana verschwunden. Also
ja,
da kannst du ja nicht.
Aber es ist doch so. Ich sag mal, da gibt es doch genug Beispiele von Leuten, die in ähnlichen Klassen unterwegs sind und dann mit einer Versetzung oder einer Trainingseinheit bei der U23 wurde ja eher das Gegenteil. Will aber darauf abheben, dass er, glaube ich, deutlich später erwartet wurde. Er hat das gut auskuriert, mit den ganzen Nebengeräuschen aus seiner Verpflichtung, dann nochmal eine Untersuchung und. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass er ihn von Anfang an bringt. Ich hätte gedacht, er bringt ihn vielleicht so in der zweiten Halbzeit, wenn es nochmal drauf ankommt oder wenn du nochmal einen Impuls setzt. Aber dass er ihn dann gleich von Anfang an bringt, vorne drin. Und er hat ja auch zu Bremen auch massiv dann nochmal anders umgestellt. Also ein Bayer raus. Er hat dann mit Malen eingebracht, der sofort das 1-0 macht. Malen ist ja, ich sag mal, ich will nicht sagen rotes Tuch, aber ich finde, du kannst dem das Phlegma, kannst du dem von der letzten Reihe, kannst du dem das ansehen, diese Lustlosigkeit, die er in ganz vielen Spielen mitbringt. Wenn er Lust hat, ist es ein unheimlich guter Spieler, aber es ist auch kein Wunder, dass man irgendwie seit einem halben Jahr darüber redet oder seit einem Dreivierteljahr, ja, Beraterwechsel, England, aber im Endeffekt haben wir jetzt September, ist immer noch da und ich sag mal, es ist ja nicht so, dass die Engländer keine anderen Spieler geholt hätten. Im Endeffekt hat er keinen Verein gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es läuft, aber das sagt auch wieder was über einen Trainer auf. Er stellt nicht wieder die gleiche Elf auf wie gegen Bremen, sondern er ist flexibel, er wechselt und es hat gefruchtet. So, und jetzt bin ich gespannt, alles auf Strecke sehen, das eine schließt das andere nicht aus. Da werden auch wieder Durststrecken kommen, wo du vielleicht mal wieder unerwartet in Augsburg verlierst. Alles eingepreist bei diesem Team, aber von der grundsätzlichen Einstellung mit dem Kader, mit den Möglichkeiten, bin ich sehr entspannt, habe ein gutes Gefühl und dann werden wir mal sehen, wo es hinführt. Ich glaube, ein bisschen Geduld muss man haben, gerade mit so einem Maxi Bayer, der jetzt vielleicht auch, weil die ersten drei Spiele ohne Mittelstürmer ablaufen mussten, der sicherlich eher die Stärken hat, wenn er so aus dem Halbfeld kommt, mit viel Tempo reinzieht und wenn er dann vorne einen hat, mit dem er gute Bälle spielen kann, dann wird auch ein Maxi Bayer bei uns funktionieren, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran.
Das war ja auch wieder weit entfernt von, warum ist es mutig, Guirassy aufzustellen, aber gut, da muss man auch ein bisschen... Ja. So ein Riesling hat auch Ausläufer.
Scholz-O-Mat, ne?
Ja. Ja. Okay, gut. Also ein schwieriger Interviewpartner bist du nicht, ne? Also da kann man einfach laufen lassen. So ein bisschen wie die Raab-Pressekonferenz im Nachgang.
Ja.
Nee, okay, ja, gut. Also ich würde es trotzdem nicht als mutig betiteln, dass er den aufgestellt hat. Erst recht mit deiner Argumentation. Du sagst ja, er hat sehr gut gearbeitet. Er hat sich sogar in der U23 im Training angeboten und da gut gearbeitet. Das spricht ja noch weniger dafür, dass es extrem mutig war, ihn aufzustellen. Aber gut, lassen wir, jetzt ziehen wir da
weiter. Er hatte trotzdem extrem wenig Trainingseinheiten mit seinem Team, ne? Mit der Mannschaft. Also man kann es ja auch zwischen Schwarz und Weiß, kann man ja auch mal ein paar Grautöne sehen. Ich weiß, dass das immer schwer fällt, gerade in deiner Perspektive. Ich glaube, er hat einfach noch nicht so viele Einheiten mit der Mannschaft gehabt. Aber bei Spielern dieser Klasse scheint es zu funktionieren. Insofern könnte ich auch damit leben, dass man sagt, so mutig war es gar nicht.
Ja, gut, aber er hat ja mit der U23 trainiert und das ist ja, da wird ja ein Spielsystem durchgezogen bei der Borussia. Von der F-Jugend bis so über die U23 bis hin zur ersten.
Früher ja die Holländer, ne?
4-3-3.
Ja, Ajax-Schule.
Okay. Ja. Ganz ehrlich, Gerassi hätte auch mit der D-Jugend trainieren können und er hätte gesagt, so okay. Same, die sind wie ein bisschen größer, aber ansonsten gleiches Spielsystem.
Aber bei mir bleibt hängen, dass er eine optimale Ecke da rausgeholt hat. Das ist bei mir hängen.
Ja, das war, also da habe ich wirklich gedacht, oh, guck mal hier, da kriegt er den Ball ganz alleine vom Tor. Ah, gut, Ecke rausgeholt.
Immerhin. Ein starker Spieler, ja.
Aber da wir über Malen gesprochen haben, und da habe ich mir auch wieder gedacht, das war wieder mal so ein Spiel, so ja, da ist, macht der Malen mal das Tor, dann macht der Adeyemi, dem es ja auch gerade wieder besser geht, so Aufwind, nochmal ein Tor. Und dann ist da noch der Brand, der die Vorlage gegeben hat, da bei Adeyemi, glaube ich. Siehst du im aktuellen Borussia Dortmund-Kader irgendwie den nächsten, ich sage jetzt zwar Bellingham und Haaland, aber ich weiß sehr wohl, dass das noch eine Kategorie drüber ist. Aber ich meine sowas wie, weiß nicht, Dembélé oder Kagawa, so ein der bei der dann, bei dem dann ein Top-Team sagt, ja, den müssen wir uns ziehen. So, weil ich sehe das nicht. Ich sehe das bei Malen nicht, ich sehe das bei Adeyemi nicht, ich sehe das bei Brandt nicht, ich sehe bei Groß ja sowieso nicht, zu alt, Can auch zu alt, selbst in Girassi ist eigentlich auch schon zu alt. So. Und jetzt mal. Aber ich werde ja immer runtergebuttert von Stefan. Und jetzt ist er ja nicht da. Und deswegen frage ich dich mal, lieber Tillich, siehst du die denn?
Ja, klar.
Ja? Schön, ja. Gut. Dann gehen wir zur Eintracht. Nein. Nee. Sag mir wer.
Ja, der hat doch jetzt mit 18 bei der belgischen Nationalmannschaft debütiert.
Oder was?
Ja, natürlich. Das müsstest doch selbst du sehen. Aber dieses Bier, was du dir da kredenzt, das scheint ja mit 4-9, das scheint ja schon seine Auswirkung zu haben. Also, der Junge hatte ja bis dato, ist ja mit 16, wir haben ja 10 Millionen oder 12 Millionen für ihn ausgegeben, der hatte ja extrem Pech, bis dato verletzungsbedingt. Jetzt hat man den tatsächlich offensichtlich stabil bekommen, Wachstumsthemen vielleicht auch ein bisschen weniger geworden. Der hat ja unter der Woche dann für Belgien debütiert. Schein hat ja dann auch gesagt, ja, da hat der Tedesco, der alte Blaue, mir einen riesen Gefallen getan. Ich glaube, Kompany war ja ein Jugendtrainer oder irgendwie Trainer in Belgien, bevor er dann zu Bradford gegangen ist, hat er gesagt, dass der Typ hat Weltfußballerniveau und so ist es. Das ist eine Spur, Dembele, Sancho, der hat eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, der hat ein Dribbling, ich würde sagen, der kann alles, der kann Tore schießen. Und wenn der jetzt stabil, gesund bleibt, dann wird der definitiv der Nächste, der den Verein dann irgendwann in näherer oder weiterer Zukunft für einen ähnlichen Betrag verlassen wird. Aber dass du den nicht gesehen hast, wundert mich nicht, deshalb bin ich ja heute Abend da.
Nee, ich glaube, ich habe den schon mal auch bei Stevo erwähnt. Ich glaube, meine Frage zielt ja eher auf die aktuelle Stammelf ab.
Ach so. Aber nein, das ist aber auch kein Geheimnis. Also ein Brand ist schon relativ alt, was heißt alt, aber ist jetzt auch schon 5 Jahre im Verein. Ich glaube, der kann an guten Tagen ein Wahnsinnsfußballer sein, aber geht dann auch im tristen Durchschnitt mitunter. Emre Can, fußballerisch limitiert. Es war ein Riesenfehler, den Vertrag nach einer Wahnsinns-Halbserie zu diesen Konditionen zu verlängern. Generell, glaube ich, ist es auch gar nicht unbedingt notwendig, dass da der nächste Dembele jetzt noch auf den Bäumen wächst. Stabilität reinkriegen und den Leuten und den Jungs eine Idee vermitteln und das auch zu trainieren. Und dann, glaube ich, können wir alle, also alle Borussen, können wir ganz optimistisch sein.
Gut, gut, dann sind wir uns aber zumindest bei dem Stammkader einig, was später kommt. Duranville, ja, ich glaube, das ist so, ist für mich noch so Kategorie Gittens. Du weißt nicht, wo die Reise
hingeht. Also finde ich. Nein, sorry, das ist ganz, nein. Das ist eine ganz andere Kategorie. Gittens, nein, viel
besser. Nein, ich meine, also für mich Kategorie Gittens so im Sinne von, ist noch zu jung, um jetzt schon sowas zu sagen. Kann ich, also bei den anderen, sagen wir es so, andersrum. Bei den anderen würde ich es ausschließen, dass sie jetzt nochmal zu einem Top-Verein gehen und der euch 70 Millionen auf den Tisch legt. Ja. Also weißt du, so Malen, Adeyemi und sowas, weil das gucke ich mir schon zu lange an. Ja. Irgendwann, wenn könnte es aber auch sein, dass so wie Duranville oder Gittens, finde ich auch, hat auch ja eine Veranlagung, sensationell. Ja, wenn der das mal souverän aufs Parkett bringen würde, die sind halt alle noch jung, gibt denen noch 2 Jahre, keine Ahnung, dann kann es auch sein, dass die den Durchbruch haben. So, aber das ist für mich noch zu weit weg. Das ist genauso, keine Ahnung, wir haben ja auch so viele Junge geholt, ja. Ob jetzt dieser Can Usun, der da mit 18 Jahren die Scorer-Punkte-Rekorde in der zweiten Liga gebrochen hat, an sich geil, dass wir den haben. Keine Ahnung, ob der jemals was wird. Also der hat auch 10, 12 Millionen gekostet. Weiß ich nicht.
Aber du weißt ja, dass ich beim Thema Eintracht auch extrem indifferent bin. Also ich glaube, die Transferpolitik ist gut. Dass du so Leute wie Usun aus der zweiten Liga, absoluter Unterschiedsspieler, dass du den kriegst, da waren ja auch andere Vereine dran. Dass der Krösche das schafft, diese Leute zu holen. Und jetzt sag mir nicht, das ist nur die Perspektive. Nein, also auch da wird natürlich mit Euro bezahlt. Da müssen wir uns gar nicht lange drüber unterhalten. Und den Vertrag, den der Usun bei euch unterschrieben hat, das passt, ja. Also wenn alles glatt geht, wird er nicht mehr groß im Nebenerwerb noch irgendwo an der Tankstelle stehen müssen. Ja, das ist ja klar. Das müssen die aber alle nicht. Das große Problem meiner Meinung nach bei der Eintracht, das sage ich seit einem Jahr oder seit es so ist, ist meiner Meinung nach der Gap oder das Delta zwischen Potenzial, Fantasie im Kader und Cheftrainerposition. Das muss man, also bei allem.
Oh, jetzt schleimst du dich aber bei Bodo ein hier mit den Worten.
Das wusste ich nicht. Ich halte das nur für verhältnismäßig, also du bläst viel Geld rein, kriegst so Spieler wie Etiquette zu einem Preis, das ist ja lächerlich. Also der Junge ist ja vor 2, 3 Jahren ist er mit 60 Millionen irgendwo gehandelt worden, ja. Dass ihr so einen Spieler, Stürmer, fest verpflichten könnt. So, und jetzt musst du aber doch mal abziehen, das, was der kann und das, was der könnte. So, und da brauchst du einen Trainer für. Und ich bin einfach vom Topmöller, also nicht nur wegen der letzten Saison, diese 10 Spiele, von denen der irgendwie gefühls eins gewinnt. Ich auch da, also immer wenn ich die Eintracht sehe, denke ich mir, geht besser.
Interessant. Also gerade Ekitike, also der ist glaube ich für Barca, PSG. PSG hatte knapp 30 für ihn bezahlt.
Ja.
Und wir jetzt unter 20 mit Boni kannst du, glaube ich, noch auf die 20.
Also ich weiß, dass BVB auch mal dran war und damals war es, wo kam der nochmal her? Kam der nicht auch von Rennes oder von wo kam der zu PSG?
Ja, ich glaube schon, ja.
Also die haben ja auch eine verrückte Jugendabteilung, wenn die auch da jedes Jahr
hochziehen. Ah, nee, warte.
Oder wo kam der? Brest?
Es gibt Start Rennes und Reims noch, ne?
Okay.
Das sind zwei unterschiedliche, ne?
Ja gut, in also Frankreich kenne ich mich.
Doch. Okay. Ja, doch, ist es. Es gibt Start Rennes, das ist Rennes geschrieben, R-E-N-N-E-S, und er kommt aber aus Reims. Also es ist, sie heißen aber beide Stade. Deswegen ist es ein bisschen tricky.
Ja. Also ich weiß, dass wir damals dran waren und es hieß dann, kommst du nicht mal in den Bereich des Möglichen, weil da andere, und ich meine, PSG geht ja dann auch nicht um die reine Ablöse, geht ja um die Grundgehälter, die Handgelder etc.
Ja, klar.
So, also bei der SGE sitzt ja auch nicht jeder Transfer. Also ich weiß du wolltest dich ja fast schon wieder hier in der Sondersitzung hochschalten, als ihr von ManU hier den Johnny van de Beek oder so geholt habt.
Ach, das war klasse. Also. Auf dem Papier war es gut.
Ja, aber ist ja irre, ne?
Auf dem Papier war die Wintertransferperiode ein Masterpiece. Und dann war es
absolut. Wie viele Spiele hat er gemacht?
Ich weiß es nicht.
Fünf?
So, wir müssen gleich zu einer kommen. Ich habe hier noch, okay. Wir müssen aber erstmal Dortmund abschließen. Ne?
Ja.
Ich habe hier noch einen Leserbrief.
Ja.
So, den möchte ich kurz vorlesen und dann kannst du den gerne beantworten. Und, und dann können wir weiter zu einer.
Wer hat den geschrieben? Dein Papa.
Nobby69 heißt er.
Okay.
So ein bisschen, kennst du aushalten, nicht lachen, wenn die Joko und Klaas, das, wenn die aus dem Tagebuch vorlesen, so muss ich das jetzt so. Also, Nobby69 schrieb uns, ihr Lieben, ich habe mitbekommen, dass Rolex Tillich wieder zu Gast ist.
Das ist kein Body-Shaming, das ist Watch-Shaming.
Da freue ich mich wahnsinnig. Da ich meinen alten Dacia auch nur mit Saisonkennzeichen fahre, fühle ich mich mit ihm sehr verbunden. Ich hätte eine Frage an den Kollegen. Wann werden wir Borussen endlich wieder einen internationalen Titel, in Klammern, ihr wisst schon, so wie Eintracht Frankfurt 2022 beim fulminanten Europa-League-Sieg holen. Liebe Grüße, ich gehe jetzt das achte Brinkhoffs köpfen. Hey ja, BVB. So. Gut, ich bin da raus. Also Nobby69, Tillich, stage is yours.
Ja, lieber Nobby, vielen Dank. Es ist ja... Also erstmal würde mich interessieren, gut, ich glaube, es war ja im letzten Podcast angekündigt, dass ich eventuell für eine Gastmoderation einspringen könnte. Vielleicht hast du es dir deshalb einfach gedacht, dass ich auch zusage.
Gehe ich von aus, ja.
Diese Anspielung auf die Uhren müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Fand ich gut. Aus welchem Jahr ist denn dein Dacia?
Ja. Vielleicht schreibt er uns ja nochmal.
Schreib nochmal zurück. Also ist natürlich sehr provokant, nachdem wir ja in der letzten Saison im Champions League Finale waren. Da waren wir ja nicht weit weg. Also generell glaube ich auch mit dem neuen Modus, wobei ich, ihr habt es ja auch schon abgefeiert, also ich muss sagen, haben wir viel drauf geschimpft auf dieses neue, auf die neue Champions League und auch auf die Euroleague. Und aber was da jetzt für geile Paarungen kommen, so mit Celtic und so, also genial.
Für die Gruppenphase ist das
mega,
ein Segen.
Mega. Rein statistisch gesehen, Nobby69, sind wir, glaube ich, alle 10 Jahre im Champions League Finale, also 97, 2013 und 24, ja, ein bisschen länger. wir warten jetzt einfach 14 Jahre und dann probieren wir es nochmal. Vielleicht dann schon mit
gegen die SGE im Finale.
Gegen die SGE im Finale, ja, genau.
Super. Mhm. Ja. Finde ich gut. Okay, gut. Ja, Nobby69, vielen Dank. Vielen Dank für deine Einsendung. Super Frage. Finde ich gut. Finde ich gut. So, kommen wir zur Eintracht. Also.
Ja.
Da möchte ich nochmal auch
zu etwas Traurigerem jetzt, ja.
Ja, genau, traurig. Wir haben mal wieder gewonnen, schon ja. Wieder. Du hattest, ich will einfach nochmal drauf zurück, weil ich glaube, in deiner Sprachnachricht, du warst ja sehr beseelt vom überragenden 4:2 der Borussia und dann hast du natürlich auch gesagt, so ja, was war das irgendwie, oder nee, war das vor dem Spiel? Ich bin jetzt hier unterwegs, freue mich aufs Wochenende, das wird alles klasse, das wird alles super. Und dann SGE in Wolfsburg, schwierig. So, wie hast du das denn jetzt wahrgenommen?
Also den letzten Stand hatte ich gestern auf einer familiären Veranstaltung, da stand es 1-1. Und dann habe ich heute in Vorbereitung drauf geschaut und da stand es dann 2-1 für Frankfurt. Ich weiß nicht, ob der Spielverlauf jetzt mehr über den VfL Wolfsburg oder mehr über die Eintracht aussagt. Ich bin da aber auch verhältnismäßig leidenschaftslos. Du musst mich ein bisschen abholen, weil zum Spiel kann ich nicht so viel sagen. Ich bleibe nur bei meiner grundsätzlichen Einstellung, dass mit dem Kader generell mehr drin sein sollte. Und die letzte Saison, gerade die Rückrunde, kann ja keinen zufriedenstellen.
Überragend.
Ich finde, genau, ja. Und ich finde immer, Entwicklung ist ja ein Thema. So, ne? Und in Wolfsburg kannst du gewinnen, keine Frage. Ich hätte schon erwartet, dass die unter Hasenhüttl auch ein bisschen besser außer Bespannung kommen, weil ich den eigentlich für einen ganz guten Trainer halte. Aber auch der kann aus einem Maxi Arnold natürlich keinen Julian Brandt machen. Ja, insofern musst du jetzt ein bisschen mehr zu sagen und dann kann ich dir sagen, wie ich das sehe.
Gut, Maxi Arnold, da fällt mir ein, leider überraschend sympathisch. Ich habe mir den Phrasenmäher angehört.
Okay.
Ob du den auch gehört hast, mit Maxi Arnold, schon irgendwie ein cooler Typ. Aber anyhow, kommen wir zum Spiel. Erste Viertelstunde Katastrophe, also ging an Wolfsburg, die hatten viele Chancen oder waren zumindest sehr überlegen und es gab dann diesen einen Konter und darauf hat die Eintracht aber auch gesetzt, die standen sehr tief und über die rechte Seite halt Ballgewinn, Larsson schickt Ekitike auf die Reise und ich fand's so geil, der sprintet nur auf die rechte Seite und guckt gar nicht mehr rüber, weil er genau weiß, nee, Marmoush muss da lang wetzen und spielt den Pass genau zwischen Verteidiger und Torwart. Marmoush sieht den Torwart rausstürmen und lupft ihn einfach nur so an, dass er über den rausspringenden Torwart der Ball drüber kommt und dann ist er alleine vom leeren Tor und schiebt den Ball ins leere Tor. Also von beiden in dieser Situation finde ich absolut sensationell gemacht. Ekitike jetzt mit drei Scorerpunkten, zwei Vorlagen, ein Tor in drei Spielen. Marmoush ja auch wieder mit Doppelpack und davor, glaube ich, auch wieder ein Tor. Irgendjemand, ich weiß nicht, könntest du mir sogar vorstellen, dass du das geschrieben hast, als ich gesagt habe, wer Marmoush will oder die Eintracht will, 40 Millionen für den. Irgendjemand hat geschrieben, 40 Millionen, warst du das? Warst du das? 40 Millionen, dass ich nicht lache und was weiß ich was?
Nein, dass ich nicht lache, ist, glaube ich, nicht meine Formulierung. Ich hätte wahrscheinlich schon gesagt, 40 Millionen für Marmoush, ambitioniert.
Ja, ich glaube, die beiden werden eine Saison spielen, dass du für beide mindestens 40 verlangen kannst. Also Ekitike sowieso, weil der hat ja noch mehr Potenzial und so weiter, aber das sind unsere Bänke vorne. Das hätte ich aber auch selbst nie erwartet, ja. Also als Marmoush da von Wolfsburg ablösefrei kam, hat ja niemand gedacht, geil, dass ihr den bekommen habt.
So. Absolut, ja. Und man, gut, man muss natürlich bei Guirassy auch sagen, ist in Köln ja, hat er nichts getroffen und in Stuttgart dann anderthalb, zwei Saisons später hier das Diamantenauge, der hat ihn dann gesehen und da hat er dann sofort abgeliefert. Woran ist nochmal der Wechsel von Marmoush auf den letzten Metern des Deadline Day, woran ist er gescheitert? Weil es hieß ja eigentlich, ist eigentlich safe mit Nottingham. Und dann kam auf einmal wieder so ein Video, wo er sagt, Eintracht Frankfurt, meine große Liebe, diese Traditionsmannschaft, dieses schöne Fleckchen in Deutschland mit diesem tollen Bahnhofsbereich und so, hier möchte ich alt werden.
Schöne Fleckchen Bahnhof, ja. Boah, da bin ich letzte Woche auch wieder durchgefahren mit dem Rad, ich hatte wirklich Angst.
Ja.
Ich weiß es, ich glaube, so offiziell hat man das nie bestätigt. Meine Vermutung ist, dass sie sich nicht in der Ablöse einigen könnten und dann auch gesagt haben, so nee, dann lassen wir da irgendwann los. Und dass die Eintracht und Marmoush dann auch gesagt haben, gut, also Nottingham ist jetzt halt auch nicht das die Creme de la Creme. Ist jetzt nicht so, als wenn Chelsea anklopft oder sowas. Ja gut, Chelsea, da bist du bei 40 Spielern im Training. Ja, und dann hat Eintracht natürlich, also für alle Seiten einfach so, okay, wenn jetzt Nottingham nicht die Kohle auf den Tisch legen will, müssen wir das dann trotzdem durchziehen. Dann denkt sich wahrscheinlich jeder so, Marmoush, nee, müssen wir nicht. Ich rock hier einfach noch eine Saison, in der ich zeige, was ich kann. Dann nächstes Jahr klopfen andere Vereine an und Eintracht sowieso happy, du kannst gerne bleiben, wir wollen dich, wir bauen auf dich, du weißt, wie der Hase hier läuft. Und ich glaube, also das ist meine Interpretation, ohne da jetzt irgendwie.
Oder, ich schaue nochmal auf die andere Seite, oder Kröscher hat auch einfach verstanden, dass es nicht schlau ist, seinen Topscorer wieder am letzten Tag gehen zu lassen, ohne dass man einen Ersatz hat. Ja? Also das hat er ja beim Kolo Muani doch dann schmerzlich. Also
ja, aber dann hätte ich mir gedacht, so ja, dann war es, dann muss er es aber schon vorher wissen. Also dann muss er schon vorher sagen, Marmoush, nee, sorry, es wird diesen Sommer wirst du definitiv nicht verkauft, egal was kommt. Dann wäre das, glaube ich, gar nicht mehr so richtig aufgepoppt.
Okay, also verstanden.
Denke ich. Aber ja, weiß nicht. Aber ja, auf jeden Fall, die beiden machen Spaß zum Spiel 1-1. Eigentlich hatte ich die Eintracht am Drücker gesehen. Baku, der ja auch irgendwie mal eine überragende Saison gespielt hat, an dem dann auch jeder dran war, die Borussia glaube ich auch, ne? Und hat den Ball auf dem Rechten. Die Eintracht-Verteidiger spekulieren, glaube ich, auch auf den Schuss. Er zieht ihn sich mit dem Rechten einfach auf den Linken und schießt dann mit links ins Tor. Also auch außerhalb vom 16er. Also war echt ein sehr schönes Tor. Und das war dann natürlich scheiße, weil dann war nicht mehr viel Zeit. Und dann hast du gedacht, ja, schade, ein Dreier in Wolfsburg, Auswärtssieg wäre schon geil gewesen. Und dann hatten wir einen Elfmeter, glaube ich, noch kurz vor Schluss.
Okay.
Also 85. Handelfmeter. Ja, ewige Diskussion. Also ich mach's dir jetzt mal vor. Also Arm so hoch abgewinkelt und aber schon auch irgendwie eine Sprungbewegung gewesen. Robin Koch vor ihm kommt nicht dran. Und dann geht der Ball halt an die Hand. Ja, Handspiel.
Kannst du pfeifen.
Hand, ja, glaube ich auch. Ich bin auch mittlerweile bei diesen ganzen Thematiken und VAR und so weiter, habe ich mir jetzt eingetrichtert, das immer aus dieser Frageperspektive zu sehen, war es eine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und wenn du das machst, dann siehst du die Sachen, glaube ich,
anders.
Anders, ja.
Ja.
Du sagst immer, wir sagen immer, hä, der berührt doch hier die Hand, hä, der berührt doch hier den Fuß und so weiter. Aber so, ist es jetzt eine hundertprozentige Fehlentscheidung? Ist nochmal eine andere Frage, finde ich.
Also du weißt auch, es ist immer, es sind viele Emotionen drin. Gerade wenn unsere beiden Teams aufeinandertreffen, gab es ja in der Vergangenheit dann schon die ein oder andere
Bei Adeyemi war es eine hundertprozentige Fehlentscheidung, ja, gut. Ja.
Absolut. Aber ich glaube, es tut dem Spaß oder auch der Freude am Fußball gut, wenn man diese Situation, ob es jetzt gegen einen oder für einen, ich meine, wir hatten ja, also Heidenheim hat sich ja auch noch eingezogen, wo man sicherlich diskutieren kann. Aber du hast es ja eh nicht in der Hand, ja. Wenn du die Qualität siehst, während der EM, wie klar gut der Videoassistent Entscheidungen trifft und die Diskrepanz in der Schiedsrichterleistung in Deutschland, also es gibt ja den mit dem Gräfer einen, der so wie der, ich weiß nicht, wie der Aussätzige, dann auch immer spieltags aktuell dann die Fehlentscheidung und so. Ne? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber ich glaube, worüber man eigentlich nicht streiten kann, ist, dass die Qualität des deutschen Schiedsrichtertums schon mal deutlich, deutlich höher war. So, ne? Und diese ganzen Unsicherheiten und Diskussionen über einen Videoschiedsrichter, die sind ja nicht förderlich, auch für die Leistung der Schiedsrichter. Also ohne Videoschiedsrichter hattest du mal irgendwie auch, der Schiedsrichter hatte meiner Meinung nach mehr Freiheiten im Spiel. So, und jetzt ist es so, ist es eine klare Fehlentscheidung? Ja, nein. Ich reg mich da einfach nicht mehr drüber auf. Ich sage, das ist halt so, muss man jetzt mit umgehen. Klar, jetzt kriegt er den an der Hand. Wie hättest du jetzt reagiert, wenn der für Wolfsburg gepfiffen worden wäre? Dann wäre sicherlich schon wieder mehr Pfeffer drin gewesen. Aber genauso ist es, so wie du sagst, war es eine klare Fehlentscheidung. Und ich glaube, aus der Perspektive kann man dann auch besser schlafen.
Ne? Ja, finde ich auch. Also hast du das, da würde mich interessieren, als anderes Beispiel dafür, hast du das Spiel gegen Holland gesehen, Nationalelf? Dieses vermeintliche Foul an Musiala, weil er ihn berührt im Nachgang, da habe ich mir gedacht, Musiala flankt den genauso, wie er ihn flanken will in den
Will.
16er und danach ist eine Berührung. So, ja, die Berührung ist jetzt aber auch nicht so, dass man sagen würde, es ist auch definitiv ein Foul, weil wenn es jetzt im Mittelfeld wäre. Und du spielst einen Pass und er berührt ihn, würdest du wahrscheinlich einfach weiterlaufen lassen, Vorteil. Und so, er war in der Flanke 0,0 behindert. Und da hab ich's mir zum ersten Mal gedacht, da habe ich gesagt, so, krass, in der Wiederholung sieht man ganz klar, natürlich, er berührt Musialas Fuß. Aber Fußball ist ein Kontaktsport und gleichzeitig gefragt, okay, hat es eine Konsequenz gehabt, wurde das Tor blockiert, wie jetzt bei hier dem spanischen Handballer, bei der Euro, ja. Wurde er nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ist es für mich eine glasklare Fehlentscheidung? Und dann habe ich gedacht, nee, weil ich ja schon drüber nachdenke, was ist denn so, war das jetzt so wichtig, dass da eine Berührung und ein Kontakt vorlag oder nicht? Deswegen, ich war da auch eher bei der Interpretation, kann man auch mal sein lassen und da muss der
Absolut.
VAR auch nicht.
Genau.
Aber andersrum hätte der Schiri gepfiffen, hätte ich auch gesagt, ja, okay, dann hat er diesen Kontakt direkt auf dem Spielfeld gesehen und als faul
Gesehen.
bewertet. Und dann
Ja.
hätte ich auch gesagt, darf sich der VAR eigentlich nicht einschalten, weil ist auch keine klare Fehlentscheidung. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige am Fußball. Aber wenn du es so siehst, immer wieder mit der Fragestellung, dann finde ich es einfacher, damit umzugehen, irgendwie.
Absolut,
Finde
ja.
ich.
Wobei ich mal sagen muss, was mir extrem auf den Senkel geht. Man muss ja aufpassen, dass man auch hier die richtigen Worte findet. Also du hattest einen geilen Fußballsommer mit der EM, die ja ganz gut gelaufen ist. Jetzt nicht so ergebnistechnisch, aber ich glaube, man hat sich die Spiele gut anschauen können, verdienten Europameister, auf lange Sicht gesehen, glaube ich, einen verdienten Europameister. Ob die jetzt gegen uns hätten ausscheiden müssen oder nicht, aber konntest du dir alles gut angucken. Dann hast du diese Vorbereitung und du freust dich wieder richtig auf die Bundesliga und du machst den ersten Spieltag, den zweiten und dann ist wieder Länderspielpause. Jedes Jahr der
Ja.
gleiche Mist, wo ich mir dann denke, Nations League, what the hell, das braucht doch kein Mensch. Wenn du mich jetzt fragst, wen haben wir da abgeschossen? Ungarn oder was? Was ist denn der sportliche Wert nach einer EM in einem Kalenderjahr, wo du gefühlt schon wieder 70 Spiele hast, mit Champions League, mit DFB-Pokal, mit Bundesliga, dann da schon wieder, ich meine, gefühlt haben wir doch irgendwie vor 3 Wochen sind wir gegen die Spanier rausgeflogen. Warum spielen wir jetzt wieder Nations League? Das ist absurd, ja? Und das nervt mich.
Ja, hatten wir, glaube ich, auch schon irgendwann mal thematisiert. Also ich finde diese erste Pause auch die schlimmste von allen.
Immer, immer,
Genau.
immer.
Du
Gut, du
hast
hast
dich
jetzt
gerade.
englische Wochen, alles gut, alles schön, ne? Aber ach, es hat mich
Ja,
nicht glücklich gemacht.
total bin ich absolut bei dir. Ich bin für eine Art längere Länderspielpause, die dann auch so gleichzeitig so eine Art, weiß nicht, Winterbreak ist oder sowas, ja. Dann, weil du hast ja, wir haben jetzt noch eine irgendwann.
Stimmt.
Dieses Jahr. Leg die doch zusammen.
Genau.
Dann machst du halt mal 2 Wochen Pause.
Ja.
Und dann ist gut. Aber dann musst du nicht 2 Wochen aus diesem Vereinsfußballkosmos raus.
Ja.
Das verstehe ich nicht.
Ja, dabei.
Du hast ja auch weniger Reisezeit dann. So, die ganzen Südamerikaner, die fliegen halt alle 2 Monate, eiern die darüber.
Hier der Rainer von uns, der ja auch ein Fleck mal von hier bis Kassel-Brauxel hat, der holt sich da wieder irgendwo in Amerika, sitzt dann wieder 40 Stunden im Flieger und holt sich da wieder eine Muskelverletzung und fällt jetzt wieder keine Ahnung wie viele Wochen aus. Letztendlich hatte er so ja zumindest wieder den Status eines Einwechselspielers und hat einen ganz guten Eindruck gemacht. So, jetzt ist der Junge wieder verletzt und jetzt ist er wieder raus. Und dann frage ich mich, wem hilft das? So, ne? So ein Tiki-Taka, weiß nicht, gegen wen die da gespielt haben. Aber klar, die Uhr kriegen wir oder den Zeiger kriegen wir auch nicht mehr zurückgedreht. Jetzt muss ich aber mal eine Frage stellen, die ja, auch vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob die dich überfordert, aber wenn du dir den Eintracht-Kader anschaust, den verantwortlichen Cheftrainer, die Kaderplanung, und du nimmst jetzt mal kurz diese schwarz-rot-weiße Brille ab und sagst, was ist denn in dieser Saison realistisch für die SGE?
Ich habe uns doch schon auf
nicht vom Tabellenplatz, aber was erwartest du von der Mannschaft?
Ja gut, das kann ich dir sagen. Christensen hätte ich niemals gedacht, dass der so sich sofort, der ist sofort gesetzt, den willst du gar nicht mehr raus haben. Christensen?
Hat er sich nicht verletzt?
Trapp hat sich verletzt.
Nee, Christensen, ist er nicht verletzt vom Länderspiel wiedergekommen?
Nein, Christensen hat gespielt. So, THT, auch sofort Maschine drin mit Einsatz ohne Ende. Und die sehe ich als super, super wertvoll. Weil dann hast du noch, und dann hast du das Grundgerüst mit Koch, mit Trapp, mit Götze. Gut, Götze musst du auch echt sagen, jetzt eine schwache erste Halbzeit gespielt, dann ausgewechselt gegen Chaibi. Ich erwarte von den Jungen, Larsson, die ja letzte Saison schon einmal eine geile Hinrunde gespielt hat, dass er halt konstanter ist und nicht einbricht wie in der Rückrunde. Ich erwarte von Skiri mehr. Ich erwarte von Ikitike sehr, sehr viel, weil du hast am Ende der Rückrunde gesehen, wenn er fit ist, kann er wirklich einen Unterschied machen. Und die sind halt eingespielter. Also es muss, die müssen in meinen Augen Fünfter werden. Müssen. Das ist der Top-Favorit. Wenn du die ersten, zieh dir mal die ersten 4 weg, ja, den Meister, Leverkusen, die Bayern, Dortmund und Leipzig. Und dann guck dir die Bundesliga an. Da steht die Eintracht auf 1. Also das ist dann halt Platz 5, ja, aber das ist halt, da fängt es halt an. So, da, die, alle die 4 Vereine da drüber, die sind halt noch ein bisschen weiter Stuttgart? Weg von den Möglichkeiten. Ja gut, jetzt mag der Stuttgarter wieder um die Ecke kommen. Gut, das hat ja noch gefehlt. Natürlich, jetzt kommen die Stuttgarter wieder. Ja, sagen wir es so, wir müssten uns einen Meisterschaftskampf mit Stuttgart vielleicht, ich habe die ja glaube ich auf 6 gesetzt oder 7, ich weiß es nicht, aber ja, eigentlich sehe ich da, haben wir den geilsten Kader, weil am Samstag haben wir die Übertragung gesehen, dann wurde die Ersatzbank eingeblendet, also die Aufstellung und die Ersatzbank unten und da habe ich mir die Namen durchgelesen, Amenda. Der hat richtig viel Asche gekostet, dieser Innenverteidiger. Usun, dieser Topscorer. Ja, und wer da nicht alles war. Chaibi, der auch eine gute Saison gespielt hat letzte Saison. Und da habe ich echt gedacht, ey, wir haben in der Breite echt nochmal richtig was dazu gewonnen im Vergleich zum letzten Jahr.
Mhm.
Deswegen, nicht so einen Umbruch gehabt, wie wir es vorher immer hatten. Deswegen sage ich, ihr spielt seit langem wieder, spielt der Stamm zusammen. Wir haben geile Einkäufe gemacht. Das muss funktionieren. Deswegen, jetzt hat Topmöller keine Ausreden mehr.
Ja, das sehe ich auch so. Zumal ihr jetzt gegen Hoffenheim und gegen Wolfsburg habt ihr gewonnen. Das wäre ja in deiner Argumentation, aber auch musst du ja gewinnen, ne? Weil du ja besser bist. Und gegen den BVB hast du halt verloren. Das ist ja auch wieder richtig. Also passt ja dann, ne? Oder? Oder? Oder nicht?
Ja, gegen BVB waren wir ja sogar überlegen in der ersten Halbzeit. Das war ja auch cool. Also war schon stark, ja. Aber gut, nur weil du sagst, dann wäre ja Bayern München auch Meister geworden letzte Saison, ne? Von den Möglichkeiten her und vom Kader her und so weiter. Deswegen lieben wir alle den Fußball.
Absolut, weil er uns jede Saison aufs Neue, seit 14 Saisons hat er uns letzte Saison einmal überrascht.
Anderes Beispiel. Stell dir vor, du hast schon eine Hand an der Schale, es geht für Mainz um nichts mehr. Du spielst zu Hause gegen Mainz, musst nur noch gewinnen. Ne? Und dann wirst du deutscher Meister. Ja. Stell dir das mal vor. Ausverkauftes Haus.
Ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Ja, Wahnsinn. Ne? Kannst du dir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Nee. Ne?
Aber auch dann gibt es, glaube ich, Momente, in denen dann einfach Mannschaften versagen und dann war es
doch nichts. Also mit mir als Trainer wären wir damals deutscher Meister geworden.
Ja. Fest von überzeugt.
Ja, klar. Weil der Haller, nachdem er sich den Elfmeter da geschnappt hätte und den verschossen hätte, hätte ich den sofort ausgewechselt. Und dann hätte ich Duraville sofort gebracht. Das war das Spiel, wo er mir sofort, also den hat er ja in den letzten.
Da hat er aufgedreht am Ende.
Ja, hat er ja die letzten 20 Minuten gebracht. Ich hätte den von Anfang an gebracht. Der hätte die Mainzer rechts, der hätte die zerstört. Und es geht in so einem Spiel geht's ja nicht darum, wer muss und wer kann, sondern wer will. Ne? Und das habe ich dem Edin Terzic auch nie vergessen. Also nicht, weil ich jetzt schon gleich Flasche auf habe, aber ab dem Tag war der durch.
Was hättest du wie wäre denn so deine Halbzeitansprache gewesen? Das interessiert auch Nobby 69 vermutlich.
Ja, was heißt Halbzeitansprache? Wenn sich ein Spieler über die Mannschaft stellt und der etatmäßige Elfmeterschütze ist nun mal der Kapitän, gewesen, Emre Can, auch ganz starken, ich weiß nicht, ob du den Elfmeter gegen Heidenheim gesehen hast, also so stark flach in die Mitte geschossen. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Wenn der einfach stehen geblieben wäre, dann wäre
ganz schön arrogant, ja.
Genau.
Der hätte mit dem Fuß stoppen können, ja.
So, mit dem Fuß stoppen können. Ich hätte den sofort ausgewechselt, weil der hat ja kein Land mehr gesehen. Also ab dem Zeitpunkt war wie Stecker gezogen und ich hätte den sofort ausgewechselt und hätte in der Halbzeit gesagt, Freunde, es geht jetzt hier ums große Ganze und dran. Aber diese Leidenschaft, ist auch egal. Ist auch verschüttete Milch.
Riesling auch.
Du hast es wieder geschafft, da einmal rein zu pieken, aber es ist schon ärgerlich, ja.
Ja, ich habe ja, wie man ja hören kann, es ist ja alles belegt, Aufbauarbeit geleistet bei Stefan.
Absolut. Ja. Da werden die Borussen dir auch immer dankbar für sein.
Ja, bin zwar ein Eintracht-Fan, ja, das kann man schon so formulieren, aber ich habe auch richtig Aufbauarbeit geleistet und mittlerweile viele Freunde im Lager der Borussen, der Stuttgarter, das habe ich mir mühsam erarbeitet.
Ja. Absolut, ja. Gut. Ich könnte mir keinen besseren Sympathisanten als Marco Neubart für den BVB wünschen.
Ja, ist auch schön. Hab sogar ein Trikot, ne?
Ja, genau. Ja. Was steht jetzt drauf? Süle oder was steht drauf?
Ja, müssen wir noch beflocken lassen, aber Süle wird's, ja.
Aber Süle. Ich sag mal, der Süle wiegt jetzt weniger als du.
Ja, ne? Eben. Vor allem kam Süle als Maschine zurück, ja. Das ist ja so schön an der ganzen Geschichte.
Also, das sagt übrigens mehr über Niklas Süle aus als über Edin Terzic, ne? Also, dass wir das nicht in den falschen Hals bekommen. Also für die Berufsauffassung und Einstellung vom Süle kann der Trainer nichts. Aber ich fand, er hat ein wirklich ganz gutes, selbstreflektierendes Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich konnte einfach nicht. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Ich glaube schon, dass das so war. Aber jetzt heißt es auch bei allem Lob und Potenzial und schauen wir mal, ob er das auch über die Winterpause retten kann und ob er das langfristig auch bringt. Ich glaube, dann ist er ein herausragender Innenverteidiger, aber das hat schon, also irre. Die Fotos, die es da von früher noch gibt, Wahnsinn. Da hat der Verein auch kein gutes Bild abgegeben, das muss man wirklich sagen. Ja,
sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ich habe ja auch gesagt, das kannst du eigentlich nicht zulassen. Also selbst wenn es der Mensch nicht hinkriegt, so das siehst du ja. Das siehst du ja nach dem ersten Kilo. Das siehst du beim zweiten Kilo, beim dritten Kilo. Ja. Aber 10 geht 10
Kilo
nicht.
10 Kilo Übergewicht als Leistungssportler. Also sorry. Gut. Er ist ja Spitzenverdiener. Ist ja damals ablösefrei gekommen von den Bayern.
Das kommt ja noch dazu.
So, genau. Ja. Und ich würde mir mal erlauben zu sagen, okay, wenn du weißt, du hast Schwachpunkte, dann musst du halt schauen, dass du die Schwachpunkte mit diesem Verdienst und diesen Möglichkeiten ausgemerzt bekommst. Und jetzt hat er ja gesagt, er hat jetzt einen Privatkoch und er hat jetzt einen Privattrainer, der die ganze Sommerpause mit ihm trainiert hat. Ja, ich würde mich halt immer, um jetzt die Kurve zum Max Kruse zu schlagen, ich würde mich halt irgendwann, gibt's ja für alle talentierten Fußballer diesen Braveheart-Moment. So. Weißt du? Und die liegen dann nicht mit 80 in ihren Betten, aber die liegen vielleicht mit 37 und einer Plauze irgendwo in Ibiza. Und dann fragst du dich vielleicht, was wäre denn möglich gewesen? Und der Max Kruse, also wenn du die Vereine anschaust, der Süle hat ja verhältnismäßig alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Ne? Der ist Champions-League-Sieger, der deutsche Meister in Serie gewonnen bei den Bayern und war ja da auch Stammspieler. Ne? Also ist ja nicht so, naja, dass der irgendwie so hinten runtergefallen ist. Ja, aber ich glaube, Max Kruse ist ja mittlerweile, wie du es anfangs erwähnt hast, jetzt mehr ein Influencer. Und ich glaube, Michael Zorc hat mal so sinngemäß gedacht, ja, ganz guter Fußballer, aber über Max Kruse haben wir hier nicht eine Sekunde wirklich nachgedacht. Und ich glaube, das geht halt den anderen Vereinen auch so. Bremen, Gladbach, Wolfsburg, mag mir jetzt keiner böse sein. Okay, aber für mehr hätte es bei der Berufsauffassung auch einfach nicht gereicht. Ne?
Wahrscheinlich, ja. Also ja. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sehr diese, oder was für eine Komponente halt, aber natürlich, die Psyche spielt und die intrinsische Motivation und so weiter, ja. Wenn du das Mindset von Haaland auf Neymar legen würdest, dann wäre Neymar auf einer Stufe mit Messi und Ronaldo gewesen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn du, ich gehe auch davon aus, dass es bei einem Sané was anderes gewesen wäre, dass es bei einem Adeyemi auch schon, dass der auch schon sehr viel weiter wäre.
Wobei das noch nicht zu spät ist, ne? Der ist 23, das ist noch
Ja, ja, das stimmt. Also, da bin ich jetzt auch gespannt, aber genau. Er war schon in den letzten 3 Jahren auch viel irgendwie tief.
Absolut. Ja. Und du denkst, ja, aber, Junge. Aber das, da sind wir wieder beim Trainer oder bei der Mannschaft an sich. Eine gute Mannschaft mit einer guten Teamhygiene und einem guten Trainer, der kann mit solchen Spielern umgehen. Es gibt ja einen Grund, warum ein Kloppo an der Vorstufe zur Heiligsprechung in allen drei Vereinen eigentlich steht. Mhm. Weil er immer dieses Gefühl für diese Spieler hatte. So, und weißt du, wenn du doch einen hast, der von der Endgeschwindigkeit schon fast so schnell wie Usain Bolt ist und der auch kicken kann, der aber vielleicht ein paar Disziplinprobleme hat oder so, dann muss ich den doch anders anpacken als vielleicht so ein Emre Can. So, und ich glaube, das ist einfach eine Fähigkeit, auch als Trainer. Ich glaube, das unterscheidet auch die guten von den sehr guten Trainern, dass du ein Gefühl dafür hast. So, ob der Schein das jetzt hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, du brauchst ein Händchen für die Jungs. Und in dem Moment musst du dem Spieler dann das anbieten. So. Und wenn es ein Arschtritt ist, ist ein Arschtritt. Und wenn es eine Streicheleinheit ist, ist eine Streicheleinheit. So, das ist, glaube ich, der Unterschied. Beim Adeyemi ist es noch nicht zu spät. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob er es jetzt auch mal bestätigt. Jetzt gegen Stuttgart. Das wird, glaube ich, schon ein ganz interessantes Spiel.
Oh, spielt er jetzt gegen Stuttgart?
Klasse. Ja. Das wird. Das wird jetzt echt eine gute Woche. Und dann siehst du vielleicht danach auch echt die Richtung, in die es gehen kann. Ja. Ich bin ganz guter Dinge.
Ja, das ist doch, das klingt auch vielversprechend. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Mhm. Wir haben jetzt schon eine Stunde 20 voll. Ich glaube, wir müssen echt den Sack zumachen, ohne jetzt hier noch.
Irre.
Hast du Punkte noch?
Nein, ich bin ganz froh und glücklich, dass das funktioniert hat, nachdem wir ja hier eine Stunde gesagt haben, wie toll früher alles war.
Hoffentlich. Stell dir mal vor, die Aufnahme geht jetzt nicht und wir haben einfach eine Stunde so gelabert, eine Stunde 20 für nichts. Ah, das war hart.
Ja.
Nee, aber vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Es war mir eine Freude.
Ich hab zu danken.
Danke auch für den Leserbrief, Novi69. Klasse.
Ja, der hat mir Der hat mir am besten gefallen.
Ja, fand ich auch.
Gucken, ob der sich nochmal meldet im weiteren Verlauf.
Ich könnte mir vorstellen, dass er sich ab und zu, ich denke, Nobi, also wenn du auch Fragen an Stefan hast, wenn er wieder zurück ist, melde dich gerne, ja. Das wäre ganz toll.
Ja, und ich weiß, so. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass etliche Freunde von mir dann damals über die Riesling-Folge, ich habe dann natürlich gesagt, du, ich war bei Marco und Stefan im Podcast, und es sind etliche Freunde, die sind wirklich zu Stammhörern geworden, die mir dann auch schon schicken, oh, heute haben sie wieder über Tillich was gesagt und so. Also, du, ich habe es noch gar nicht geschafft. Und das ist natürlich ein großer Verdienst, dass ihr da einen neuen Spitznamen wieder außer Traufe gehoben habt. Ich glaube nicht, dass ich den Rolex-Tilly nochmal wegkriege. So viel Nobby 69, vielen Dank auch nochmal dafür.
Ja, da ist er einfach. Oh, so schön. Nee, ja. Schön. War eine sehr schöne Zeit mit dir. Gerne wieder. Immer wieder interessante Meinung zum BVB.
Ja.
Auch wirklich gar nicht so eine schöne rosa gelbe Brille auf, wie Stefan immer. Es war wirklich mal eine Wohltat, dir auch mal dazu zu hören.
Stefan, ich hab dich lieb.
Gut, wir hören uns. Die nächste Folge kommt bestimmt. Bis dann.
Perfekt. Viel Freude. Alles Gute. Ciao, ciao.
Auch privat.